herzlich willkommen bei Dorfgeflüster. Mein Name ist Andreas Suhr und ich bin Ihr Gastgeber in einem Podcast, bei dem Menschen ihre Geschichte erzählen und der für Menschen ist, die Ihnen gerne dabei zuhören. Dabei wünsche ich Ihnen jetzt schon viel Spaß. In dieser Folge von Dorfgeflüster freuen wir uns auf Mareike Mecke. Sie ist Mitglied im Ortsrat Holtensen. Herzlich willkommen.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Dorfgeflüster, herzlich willkommen zu Folge 19. Heute haben wir endlich mal wieder eine Dame zu Gast. Es ist Mareike Mecke, Mitglied des Ortsrates, die ich hier ganz herzlich begrüßen möchte. Und ja, sie bitten möchte, sich mal vorzustellen.
Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich glaube, die meisten mittlerweile kennen mich, glaube ich. Ein paar Jährchen bin ich ja jetzt auch schon im Ort unterwegs. Meinen Namen hatten wir schon, Mareike. Ich bin 40 Jahre, jung oder alt. Ich weiß nicht, worauf Dame dann anspielt, aber ich bin noch für jung. Bin mittlerweile seit 16 Jahren in Holtensen tatsächlich. Komme gebürtig aus der Ecke zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel.
Wo da genau?
Seitz-Dahlum heißt das schöne Dörflein. Und dort aufgewachsen, dort auch zur Schule gegangen. Und der Liebe wegen nach Holtensen gezogen.
Das ist doch sehr schön.
Finde ich auch. Und es bis heute fühle ich mich hier sehr wohl, kann ich nicht anders sagen. Also bin angekommen, angenommen, wie man so schön sagt. Und bin in vielerlei Ecken unterwegs und tätig und fühle mich hier total wohl und freue mich einfach auch immer wieder drauf, wie viele neue Leute man kennenlernt, wie viele neue Geschichten man in Holtensen hört, auch jetzt gerade durch den Podcast tatsächlich. Ne? Für mich einfach nochmal so ein bisschen mehr auch mit zum Zuhören und zu lernen. Ja, und immer wieder schön.
Und jetzt muss ich gleich nochmal nach der Jugend fragen, also nach deinem Heimatort. Salzdahlum ist wie groß?
Tatsächlich ungefähr so groß wie Holtensen. Das nimmt sich also nicht so ganz viel. Allerdings nicht ganz so stadtnah bezogen, nenne ich das jetzt mal. Also bei uns konnte man nicht mal eben kurz mit dem Fahrrad reinfahren in die Stadt, sondern das war tatsächlich eine ziemliche Jökelei. Ich habe es immer damit verbunden zu sagen, ich durfte zwar als erstes in den Bus morgens einsteigen zur Schule, war allerdings damit eben auch diejenige, die am längsten in der Reise unterwegs war. Also eine halbe Stunde bis zur Schule war tatsächlich gar nichts mit dem Bus. Dadurch waren wir schon sehr auf unseren Ort bezogen mit allem. Was aber auch schön ist, wir hatten eben so wie hier sehr viele aktive Vereine, in denen man eben auch schon in der Jugend tatsächlich tätig war. Und ich bin geritten, ich hatte ein Pferd und dadurch war ich tatsächlich auch sehr glücklich in meinem kleinen Dörflein.
Hast du noch Geschwister?
Ja, ich bin die älteste von drei insgesamt. Mhm. Mein Bruder ist ein Jahr jünger als ich und habe dann noch eine Schwester, die ist 6 Jahre jünger als ich. Und komme tatsächlich auch von einem landwirtschaftlichen Betrieb. Habe also alles, was ich hier jetzt mache, tatsächlich früher auch schon ähnlich oder zumindest auf ähnliche Art und Weise mitgemacht. Habe dann zwischenzeitlich ein paar Jahre lang was anderes gemacht und bin dann wieder hierher zurück oder bin dann hierher gekommen. Und mein Bruder macht den landwirtschaftlichen Betrieb, meine Eltern jetzt weiter. Also daher alles so ein bisschen wieder zurück zu den Wurzeln.
Ja, und dann bist du in diesem Ort dann, wo dann genau zur Schule gegangen?
Ich bin erst zur Schule gegangen auf der Grundschule bei uns im Ort. Tatsächlich im Ort selber eine Grundschule, die unglaublich groß war. Wir waren tatsächlich 8 Schüler in meinem Jahrgang.
Das ist ja süß.
Ja, gigantisch. Auch in den Jahrgängen davor und danach waren es nicht mehr. Also ich glaube, wir haben tatsächlich die 50 in der ganzen Schule nicht geschafft. Und es war aber sehr behütet. Also ich konnte tatsächlich zu Fuß zur Schule gehen, fand ich immer total toll. Man hat auch mit den gleichen und selben Kindern wieder nachmittags weitergespielt. Und dann bin ich hinterher über die Orientierungsstufe dann aufs klangvolle Gymnasium im Schloss gegangen. Also wir haben in Wolfenbüttel tatsächlich noch ein altehrwürdiges Schloss, wo der Welfenprinz mal gewohnt hat. Das ist allerdings schon sehr lange her. Ungefähr so verstaubt ist die Schule tatsächlich auch. So schön es klingt, es war meistens sehr kalt oder sehr warm im Sommer und natürlich die Akustik in den Räumen jetzt auch nur bedingt vorhanden. Aber trotzdem toll. Also es ist einfach eine besondere Art von Schule und da habe ich, ich bin der schöne Nullerjahrgang, im Jahr 2000 mein Abitur gemacht und dann bin ich zur Ausbildung und Studium nach Hildesheim und Hannover gegangen.
Und was hast du für eine Ausbildung dann genossen?
Ja, ich habe tatsächlich eine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht und parallel dazu aber ein Studium der Bankbetriebslehre. Mhm. Sowas nennt man heutzutage im schönen Neudeutsch ein duales Ausbildungsstudium und habe danach an der Börse gearbeitet. Also ich bin Wertpapierspezialberaterin, wenn man das so schön schimpft. Oder auch böse Broker genannt. Genau.
War das immer schon was, was dich interessiert hat? Also was hat dich dazu inspiriert, so eine Ausbildung oder so ein duales Studium zu machen?
Also so richtig interessiert kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da von vornherein für
war. Kannst ruhig ehrlich sein, hört keiner zu,
Mann. Genau so. Es war eher so, dass mich schon, also ich bin so ein Zahlenmensch, ich rechne tatsächlich total gerne, ich mag auch Finanzbuchhaltung total gerne. Und da meine Tante tatsächlich selber an der Bank gearbeitet hat, war das irgendwie so die Idee, das erstmal zu machen, um dann zu schauen, wohin der Weg mich weiter bewegt und geht. Und ich fand das einfach toll, weil man gleichzeitig schon Geld verdient hat, trotzdem sein Studium hatte. Ich habe das in meinem Blogunterricht gemacht. Dadurch hatte man tatsächlich das Feeling eines echten Studiums, weil wir dann immer monateweise in Hannover richtig in der WG gewohnt haben und reines Studium hatten und dann wieder zurückgegangen sind zum Arbeiten in die Bank. Und ich fand diese Kombination total toll, weil man eben auf der einen Seite Geld hatte, schon relativ früh, aber trotzdem noch nicht so ganz fest in der Arbeitswelt war, sondern tatsächlich nebenbei studieren konnte. Und es gibt einfach viele Möglichkeiten, die einem dann hinterher offen sind, weil man tatsächlich ein relativ breites Studium einfach abgeschlossen hat. Und gerade jetzt in der Landwirtschaft ist es total praktisch. Also ich habe viel im Steuerrecht mitgemacht. Ich habe viel eben, was Finanzbuchhaltung angeht, mitgemacht. Und das sind Dinge, die man heute in der modernen Landwirtschaft einfach alles mitbringen muss. Also ich habe eben jetzt das komplette Büro und die ganze Buchführung, die ganzen Jahresabschlüsse, das mache ich tatsächlich alles. Und dafür war es total gut, auch wenn ich nicht wirklich viele Jahre in der Bank gearbeitet habe.
Aber der Praxisbezug war ja da, ne? Durch das genau. Arbeiten dann in der Bank. Mhm. Das war ja nicht Theorie, das war ja dann tatsächlich auch praktisches Arbeiten.
Genau, und es ist tatsächlich so, dass ich die in Häkchen spannenden oder gruseligen Jahre an der Börse mitgemacht habe, also die ganzen Abstürze, die wir hatten.
Lehman.
Ja, genau. Mhm. Und das waren tatsächlich meine Jahre an der Börse und das war total spannend, da mal reinzugucken und das mitzukriegen, obwohl es ein sehr männerlastiger Job ist, muss man tatsächlich sagen. Also wir waren sehr wenig Frauen, denen man da in der Gegend begegnet. Ich war noch relativ jung. Ich habe mit 22 bin ich an die Börse gegangen. Da wird man tatsächlich schon manchmal komisch von der Seite angeguckt. Aber es prägt auch. Also es lernt einen einfach, dass man viele Dinge einfach probieren kann und man nicht vor allem immer so zurückschrecken muss, weil irgendwie klappt das schon. Und es hat mich zumindest so weit gebracht, diese ganze Ausbildung, dass man einen sehr breit gefächerten Blick auf viele Dinge bekommen hat. Und das fand ich tatsächlich sehr faszinierend, auch wenn ich heutzutage froh bin, dass ich was anderes mache. Ja. Aber ich habe tatsächlich immer noch meinen Freundeskreis von der Zeit. Wir sind immer noch wirklich eng miteinander befreundet, wie zum Beispiel Michael, der ja unsere Biene bei der letzten Kirmes war. Das sind tatsächlich meine alten Arbeitskollegen von der Bank, die immer noch jedes Jahr kommen und bei uns in Erdbeeren arbeiten oder eben auf der Kirmes mit sind. Und das ist einfach schön, was daraus erwachsen ist. Also und das ist eben das Tolle, gerade wenn man eine relativ kleine Bank hat.
Ist das ein bisschen familiärer.
Genau, total. Und es ist eben schön. Also ich bin jetzt tatsächlich fast 20 Jahre dann wieder raus aus der Bank und trotzdem sind diese Freundschaften erhalten geblieben und das finde ich tatsächlich wirklich schön.
Und Hobbys in der Jugend waren das Reiten und gab es noch andere Dinge, die dich interessiert haben?
Also ausprobiert habe ich ganz viel, kann ich sagen. Wirkliches Talent habe ich für nichts bewiesen. Also ne, wir beide haben uns ja auch schon öfter mal auf dem Center Court getroffen und ich treffe so manchen Ball, aber ich bin keine wirkliche Gegnerin, glaube ich. Und so ist das mit vielen Dingen. Ich habe eine Zeit lang mal Fußball gespielt, was meine Jungs total freut. Also ich bin zumindest ein gewisser, naja, Gegner will ich das nicht nennen, aber zumindest spiele ich tatsächlich ab und zu mit den Jungs Fußball. Ich habe es mal eine Zeit lang mit dem Turnen versucht und musikalisch diverse Instrumente durchgespielt, aber die wirkliche Leidenschaft ist eigentlich immer wieder in der Landwirtschaft zurückgekommen. Also das ist tatsächlich das, was einfach geblieben ist. Mhm. So dieses, das Arbeiten in der Natur und mit der Natur und so ist kein richtig echtes Hobby eigentlich hängen geblieben. Ist jetzt eh schwierig. Ja, wie will man tatsächlich noch irgendwas nebenbei?
Zu der Frage wäre ich noch gekommen.
Genau. Ob's dann neben Kindern und der Arbeit auf dem Betrieb ist es einfach schwierig. Mhm. Also da vermisse ich aber auch nichts.
Also ich habe ja. Das füllt dich aus, sozusagen.
Ja, vollkommen. Und darüber hinaus habe ich ja meine liebe Jeanette, mit der ich tatsächlich fast jeden Morgen laufen gehe, mit Hund und Freundin. Und das ist meine halbe Stunde Hobby morgens.
Ja, und wie war dann dein weiterer Werdegang? sozusagen nach Abschlussstudium? Wo ging dann die Reise hin? Oder?
Ja, ich habe dann tatsächlich erst in der Bank dann gearbeitet nach Abschluss und habe dann ja relativ zeitig nach der Ausbildung bin ich dann Kai über den Weg gelaufen auf einer Versammlung. Und ja, dann habe ich tatsächlich auch nur noch ein Jahr lang gearbeitet, bevor dann eben leider meine Schwiegermutter ja verstorben ist. Und ja, dann meine Aufgabe hier eben tatsächlich auch relativ schnell losging.
Also dieses mit dem Kennenlernen, da muss ich jetzt noch mal nachhaken. Kai ist da letztes Mal auch so ein bisschen drüber, hinweggeflogen. Da bin ich jetzt mal neugierig.
Ja, also wir haben uns tatsächlich auf einer Versammlung kennengelernt und wie sollte es anders sein? Es ging um Erdbeeren. Also es ist tatsächlich sehr lustig, denn auch meine Eltern haben einen Erdbeerbetrieb, beziehungsweise mein Bruder jetzt. Und dadurch ist es tatsächlich so, solange ich auf der Welt bin, habe ich tatsächlich schon was mit Erdbeeren zu tun. Und ich habe meine Mutter vertreten auf der Versammlung und bin für sie mitgefahren mit meinem Vater zusammen. Und ja, dort saß Kai mit seinem Vater und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann hat es aber sehr lange gedauert, beidseitig. Wir haben uns dann immer mal wieder auf irgendwelchen Veranstaltungen getroffen. Und so richtig sind wir beide aber auch nicht zueinander gekommen. Wir haben diverse Male die Telefonnummern ausgetauscht, aber keine Ahnung. Es hat sich nie einer ein Herz genommen. Und dann habe ich ihn tatsächlich zurückgerufen und habe aus Holtenser Sicht den schlechtmöglichsten Zeitpunkt erwischt.
Kirmes.
Richtig. Das kann man natürlich von außerhalb auch nicht wissen. Ja. Aber ich habe ihn leider auch noch am Kirmes-Montagnachmittag, so gegen 17 Uhr, angerufen. Und damals war er ja erster Vorsitzender. Ja. Und naja, ich sag mal so, Kirmes-Montag sind wir alle nicht mehr alleine. Und ich glaube, er hat sich sehr viel Mühe gegeben. Das Telefonat war aber schon spannend. Sagen wir so, es ist uns beiden sehr in Erinnerung geblieben.
Und schade, dass es keine Aufzeichnung gibt. Ja. Oder gut, je nachdem.
Ja. Also er weiß zumindest noch, dass er in der Küche saß, wo auch sonst, ne? Also ja. Und der Rest der Junggesellen auch noch um ihn herum. Ich habe auch sehr viel Gegröle im Hintergrund gehört. Also es war tatsächlich sehr lustig. Und dann haben wir auch nicht lange gebraucht, um dann zueinander zu kommen, weil irgendwie dieses Gespräch war dann so locker, dass ja, wir dann tatsächlich relativ schnell dann zusammen waren und ich dann ein Jahr später eben nach Göttingen gezogen bin.
Schön, jetzt haben wir es endlich aufgelöst.
Richtig, genau. Ja, die Erdbeerfusion, wie früher immer alle gesagt haben.
Die also, Erdbeerfusion.
Ja, genau, auch wenn ich ja theoretisch gar nichts mehr mit dem Betrieb meiner Eltern zu tun hatte, aber eben dadurch, dass es eben ja die Erdbeeren waren, die uns verbunden haben, ist das tatsächlich sehr lustig. Ja, und deswegen glaube ich, fühle ich mich einfach auch so wohl, weil es eben einfach weiterhin
schon ein bisschen Heimat, ne?
Ja, ist so. Genau, und einfach auch auf dem Betrieb meiner Eltern habe ich tatsächlich am liebsten die Erdbeeren gemacht. Auch da habe ich schon auf dem Feld gestanden, / im Kassenhäuschen gestanden und mit den Kunden kommuniziert und gesprochen und die Geschichten mir angehört. Und das war tatsächlich das, was ich immer am tollsten in dieser Erdbeerzeit fand. Und genau das habe ich jetzt wieder. Also das ist wirklich das, was, ja, mich am meisten ausmacht und mir am meisten Spaß macht, ist tatsächlich in dieser Zeit meine Kunden um mich herum zu haben, wie ich das immer so schön sage.
Aber bis es soweit ist, ist ja ein beschwerlicher Weg normalerweise, ne? Also ich sag mal, wir sehen ja immer nur das fertige Ergebnis.
Richtig.
Wenn es denn soweit ist. Ja.
Ja, das sehen die meisten ja tatsächlich nur. Wobei es wandelt sich. Wir haben viele, die tatsächlich einfach neugierig sind, um mal zu gucken, wie denn Erdbeeren so angepflanzt werden, dass sie tatsächlich alle von Hand einzeln in die Erde gesteckt werden. Das kann sich ja vorher immer keiner vorstellen bei diesen vielen Erdbeerpflanzen. Nee, aber
ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich lade dich sehr herzlich dazu
zum
ein.
Zum Erdbeerpflanzen.
Genau. Ich habe immer einen Platz links oder rechts neben mir frei. Okay. Und sowas wie, dass das Unkraut eben mit der Hand rausgehackt werden muss. Ja, natürlich sind das alles Arbeitsschritte, die dazugehören. Aber auf der anderen Seite, wir wissen ja, wofür wir es machen. Und es ist auch so eine Vorfreude, die sich dann immer mehr aufbaut.
Wann geht das dann los? Ich bin vollkommen unvorbereitet, könnte man meinen, aber vielleicht.
Ich gebe dir gerne einen kleinen, kurzen Crashkurs.
Bitte.
Also wir fangen tatsächlich im Mai an, die Erdbeeren zu pflanzen. Mhm. Allerdings fürs nächste Jahr. Das heißt, ein Jahr werden sie von uns gehegt und gepflegt, bevor sie im nächsten Jahr dann Früchte tragen. Und das heißt, dann fangen wir mit Erdbeerpflanzen an und parallel dazu wird das Unkraut gehackt in den Erdbeeren, die wir dann eben ernten wollen. Mhm. Und damit sind wir sicherlich ungefähr vier Wochen immer mal wieder beschäftigt. Also das Pflanzen dauert so ungefähr 2 Tage. Das aber dann tatsächlich 10 Stunden am Stück. Und da haben wir viele, die mittlerweile hier aus Holten sind, alle mithelfen, die auch wirklich viel Freude daran haben, das mal zu sehen. Auch wenn man nach 2 Tagen auf dieser Pflanzmaschine sitzend auch genug hat.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, genau. Und ja, dann muss das Unkraut überall rausgehackt werden. Und parallel dazu haben wir ein paar Erdbeeren, die wir mittlerweile ja verfrühen. Das heißt, da wird die warme Wolldecke immer schön draufgezogen, wenn es zu kalt ist, wieder abgezogen, wenn es zu warm ist, damit die Bienchen auch da drum herum fliegen können und wieder zudecken und aufdecken und aufdecken und zudecken. Und ja, bis wir dann tatsächlich die Erdbeerernte haben. Und in der Zeit kümmern wir uns aber um die Jungpflanzen auch weiterhin. Mhm. Und das funktioniert dann den Rest des Jahres. Also da muss weiter dann das Unkraut zwischendraus gehackt werden. Wir müssen gucken, dass die vernünftig wachsen und gedeihen. Gerade im ersten Jahr schneiden wir alle Blüten raus. Das ist auch der mit Abstand heißgeliebteste Job bei uns auf dem Erdbeerfeld.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, ja. Aber ja, nur so schaffen wir es einfach tatsächlich, so viele gesunde Erdbeerpflanzen und leckere Erdbeeren ja vor allen Dingen dann tatsächlich zu machen. Aber es sind tatsächlich die Jobs, die ich auch früher schon gemacht habe. Also, und das sind die Jobs, die auch meine Kinder oder unsere Kinder jetzt tatsächlich schon mitmachen. Manchmal mit ziemlich viel Augenrollen, aber das ist ja das Tolle, finde ich, wirklich an Familien, / landwirtschaftlichen Familien insbesondere oft. Wenn es hart auf hart kommt, helfen sie alle mit. Also als wir letztes Jahr wussten, jetzt müssen wir das Stroh in die Erdbeeren einstreuen und das Unkraut musste halt noch raus, dann haben wir auf den Sonntag mit 3 Kindern und Kai und ich eben 2 Stunden Erdbeeren gehackt. Und das geht dann auch. Also die finden das dann für die 2 Stunden sogar noch halbwegs lustig.
Ja. Ich habe, als Kai hier war, vergessen zu fragen, könnt ihr in etwa abschätzen, wie viel Kilo oder welche Größenordnung ihr erntet?
Tatsächlich gar nicht. Haben wir auch noch nie versucht. Es gibt sowas wie eine theoretische Kiloanzahl, die sozusagen pro Pflanze an Ertrag dran sein soll. Das ist aber so eine große Theorie, dass es ja schon mal damit anfängt, dass es bei uns nicht funktioniert, weil wir einfach nicht jede Woche wieder einen neuen Kanister Pflanzenschutz benutzen, ne, damit eben auch tatsächlich alle Erdbeeren da dran 1:1 aussehen und so, wie es eben sein soll. Und darüber hinaus gibt es dann ja noch, Gott sei Dank, ja auch die Kunden, die alle naschen. Die Kinder, die naschen, die Vögel, die kommen und naschen, Erdbeeren, die tatsächlich gar nicht reif werden. Also wir haben es tatsächlich noch nie gemacht. Keine Ahnung. Also ich wüsste es manchmal auch gerne, muss ich tatsächlich sagen, weil es mich mal interessieren würde. Aber ich wüsste noch nicht mal, wie wir das hochrechnen sollten. Also weil auch jede Erdbeersorte, die wir auf dem Erdbeeracker haben, alle unterschiedlich tragen. Das ist, glaube ich, so eine richtige Durchschnittsvariante, dass man jetzt mal sagt, man pflückt irgendwie 1 Meter ab und rechnet das dann hoch. Das funktioniert tatsächlich noch nicht mal, weil es sind ja auch nicht alle Erdbeeren immer zum selben Zeitraum reif.
Ja,
das heißt, man müsste tatsächlich über 14 Tage immer wieder neu messen. In dem Meter dürfte aber auch kein Vogel, kein Hase, kein anderer Mensch zwischendurch naschen und machen und tun. Deswegen, ich habe tatsächlich keine Ahnung.
Gut, vielleicht war die Frage auch sehr theoretisch.
Sie wird uns ganz oft gestellt.
Okay.
Also, aber wir haben tatsächlich auch noch keine Idee, wie man das halbwegs so machen soll, dass es überhaupt irgendwie, bei den Hühnern ist das einfacher. Da weiß ich jeden Tag, wie viele Eier es sind.
Ja, ist eine schöne Überleitung. Wie lange betreibt ihr das Thema jetzt?
Wir haben unsere Hühnerstelle jetzt seit 2 Jahren tatsächlich schon. Ja, genau. Und ich komme allerdings aus einem Hühnerbetrieb, daher kenne ich das auch schon von klein auf. Also das ist etwas, was ich sozusagen mit in den Betrieb oder die Ehe gebracht habe, sind die Hühner, weil ich damit groß geworden bin, weil meine Eltern erst sehr, sehr lange her tatsächlich Hühner ganz normal im Stall hatten und dann hinterher auch auf die Mobilstelle, so wie wir sie jetzt haben, in der Freilandhaltung draußen umgestiegen sind und das tatsächlich auch schon seit, ich habe keine Ahnung, irgendwas in den 50er Jahren machen mit Unterbrechung, also tatsächlich schon sehr, sehr lange.
Und wie viele Hühner habt ihr dann auf eurer Freilandstelle oder wie viel transportiert ihr dann immer mal wieder durch die Gegend?
800 Hühner
wohnen 800? Drin. 800?
Ja, kann man sich nicht vorstellen,
oder? Nee.
Also wir zählen auch nicht abends durch, also theoretisch waren da mal 800 drin.
Vollzähligkeit.
Ja, also das ist ja, ich gehe jetzt davon aus, dass da immer noch 800 drin sind, aber ja, man kann natürlich nicht jeden Abend durchzählen. Und falls dann doch mal der Greifvogel kam oder der Fuchs kam, das sieht man tatsächlich nicht. Also,
er meldet sich nicht ab.
Nein, er meldet sich nicht ab. Also es klingt total viel, 800 Hühner. Wir sind aber mit der Freilandhaltung wirklich auf dem fast kleinsten Nenner, den es dort gibt. Also meine Eltern haben Ställe, die sind doppelt so groß, sprich 1600 Hühner wohnen dann da drin in einem und auch das ist immer noch klein. Und wenn man sich das vorstellt, dass Ställe, die auch schon Freiland sind, aber nicht mobil, also wir können ja rücken, sondern normale Ställe sind, die haben zwischen 20, 30, 40, 50, da gibt es kaum Grenzen nach oben. Und das sind tatsächlich andere Hausnummern, also da sind wir ein ganz, ganz kleiner
Fisch. Klein, aber fein.
Genau. Also ich will jetzt nicht sagen, wir kennen sie alle mit Namen, aber man hat tatsächlich so seine Lieblingshennen dazwischen, die tatsächlich schon kommen, wenn man reingeht. Also wir sind ja nun mehrfach am Tag drin im Stall und es gibt tatsächlich, ich nenne sie mal Erna und Bertha, aber einfach Hühner, die kommen, weil sie tatsächlich schon so eine gewisse
Erwartungshaltung haben.
Ja, genau, richtig. Und die erwarten dann tatsächlich, dass man ihnen einen Augenblick krault. Es ist total lustig. Also da sind Hühner tatsächlich genauso kuschelig wie eine Katze zum Beispiel. Also ich würde sie jetzt nicht mit ins Wohnzimmer nehmen, aber die finden das tatsächlich total toll. Und daher ist es schon groß, aber trotzdem immer noch sehr kleinteilig. Und wir können tatsächlich ja ihnen ständig neues Grün vor die Nase setzen, wenn wir den Stall wieder ein Stück weiterziehen. Und das ist total schön, wenn man das sieht, wenn man den Stall wieder ein Stück weitergezogen hat und die Hühner wirklich wie wild da draußen die Regenwürmer am Picken sind und sich ja an dem frischen Grün erfreuen. Und das macht mir tatsächlich auch am meisten Spaß an diesem ganzen Thema Direktvermarktung und Landwirtschaft bei uns, dass wir das einfach so eng erleben können und dass wir auch anderen die Möglichkeit geben können, das noch zu erleben. Also so das, was wir angefangen haben, als ich in den Betrieb mit reingekommen bin, sind vor allem die Kindergärten und Schulen mit heranzuführen. Und das ist total faszinierend. Also wirklich zu erfahren, wie Kinder sich das manchmal vorstellen, woher das Ei kommt oder wo die Erdbeere wächst, wie die aussieht und denen das tatsächlich wieder so ein bisschen näher zu bringen. Also ich habe das Spannendste, was ich jetzt irgendwie vorgestern oder so im Internet, bei Facebook war es, glaube ich, gelesen habe. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Neben unserem Erdbeerfeld ist ein großes Tagetesfeld, direkt oben an der Umgehungsstraße. Mhm. Und das haben wir angebaut, weil es sozusagen vor den Erdbeeren eine Kultur ist, um den Boden aufzubereiten. Und das hat wohl jemand mit einem was auch immer von oben fotografiert und hat bei Facebook eingestellt, ob jemand ihm sagen könnte, was denn dieses rote Feld dort ist. Weil es leuchtet natürlich im Moment sehr weit in alle Richtungen. Und da hat der ein oder andere tatsächlich drunter geschrieben, das müssen Möhren sein, so rot wie es ist. Da fragt man sich dann, wie rum denn eine Möhre wohl wächst. Also
grün in die Erde.
Grün in die Erde, rot nach oben. Also scheint ja die neueste Variante zu sein. Und das finde ich tatsächlich manchmal erschreckend, wie weit also was weg ist. Und das ist genauso wie meine Lieblingsfrage bei den Kindern ist, wo wächst denn eine Erdbeere, bevor wir überhaupt an die Erdbeerpflanze drangehen? Und, oder wie sieht eine Erdbeerpflanze oder eine Erdbeere vorher aus, dass das eine Blüte ist? Das kann sich von denen keiner mehr vorstellen. Oder ne, dann kriege ich auch schon mal die Antwort, wo wachsen die Erdbeere? Ja, ist doch das Wort Erde drin. In der Erde wächst die Erdbeere. Ich so, naja, ich glaube, dann würde sie nicht so lecker schmecken. Wir lassen die Kartoffeln in der Erde und die Erdbeeren lassen wir oberhalb der Erde. Aber das finde ich total faszinierend und das macht mir tatsächlich am meisten Spaß, gerade den kleineren Kindern das tatsächlich wieder aufzuzeigen.
Wie häufig habt ihr denn Schulklassen da? Also in der Erntezeit,
sage ich mal. Jetzt zu Corona-Zeiten ja tatsächlich relativ schwierig, jetzt die letzten 2 Jahre. Da hatten wir über die ganze Ernte vielleicht 4 oder 5 Schulen. Klassen, aber es gibt tatsächlich Tage, wo jeden Tag mindestens eine kommt, manchmal sogar 2. Also weil es einfach viele Schulen sind, die das Angebot dann annehmen.
Das spricht sich dann rum, ne?
Genau, das spricht sich total rum. Wir machen das Ganze ja auch kostenfrei und tatsächlich nur, um den Kindern das wieder aufzuzeigen. Und viele Kinder finden das einfach auch toll. Sie können sich dort bewegen. Die Lehrer finden das toll oder auch die Kindergärtnerin. Die Kinder können da ja alle nicht weg, weil es eingezäunt ist. Morgens ist auch nicht so viel los, dass die Kinder sich da relativ frei bewegen können. Und also ich sag mal, in der normalen Saison haben wir sicherlich 15 bis 20 Schulklassen und Kindergärten da. Dann eben noch ein paar Schulklassen und Kindergärten, die jetzt zu den Hühnern kommen und sich das angucken. Also kommen schon so ein paar tatsächlich zusammen über die Zeit.
Das ist eine ganz schlaue Art der Neukundengewinnung. Muss ich ja mal sagen.
Zumindest, wenn sie es dann noch wissen, ja. Ja,
wenn sie wissen, wo sie die ersten Erdbeeren bekommen haben, dann kommen sie vielleicht im Alter auch zu euch.
Ja, also wir haben tatsächlich dann Kinder, die ihre Eltern mitbringen und den Eltern dann erklären, wie denn so eine Erdbeere wächst. Und es ist total lustig, wirklich, wenn man dann selber auf dem Erdbeerfeld ist und dann so diese Gesprächsfetzen von den Kindern wieder mitkriegt, wenn die sich dann wirklich vor ihren Eltern aufbauen und sagen, wie wächst denn eine Erdbeere? Und dann könnte ich mich schon wegschmeißen. Also dann kriegt man ja eins zu eins mit, wie viel tatsächlich Hennen geblieben ist und aber auch wie groß das Interesse der Kinder ist. Das ist schon faszinierend. Und da können die Eltern oftmals auch noch was lernen.
Ja, ich hörte die Lehrer ab und an auch.
Die Lehrer ab und an auch. Und irgendwann habe ich gesagt, werde ich mal ein Buch schreiben über die Erdbeeren. Angefangen von eben den Dingen, die man von den Kindern lernt oder vermeintlich lernt, was sie sich so vorstellen, wie das ist. Und von tatsächlich Kundendingen, die auf dem Erdbeerfeld passieren. Also da kann man tatsächlich irgendwie über die Jahre tatsächlich auch einfach viel zusammenkriegen. Und das finde ich einfach toll. Also viele Lebensgeschichten, die da aufeinandertreffen und ja, wie vorhin schon gesagt, einfach meins. Also mir macht das echt Spaß.
Dann wollen wir mal die Schleife ein bisschen drehen. zu deinem Ehrenamt, Ehrenämtern. Und mal ganz offen die Frage an der Stelle, was hat dich denn angetrieben, dich auch im Ortsrat zu engagieren, politisch zu engagieren? Ist das auch, sind das vielleicht Gene von zu Hause oder woher rührt das?
Gene von zu Hause tatsächlich gar nicht. Also okay. Der Einzige, der politisch aktiv war, auch tatsächlich in der CDU, war mein Opa. Mhm. Da kann ich mich in meiner Jugend noch daran erinnern, dass ich ihn am liebsten damit geärgert habe, indem ich ihm andersfarbige Luftballons von den Parteiveranstaltungen in der Fußgängerzone mitgebracht habe und er nichts Tolleres fand, als mit seiner Zigarre diese Luftballons kaputt zu machen. Das sind aber auch tatsächlich die einzigen Kindheitserinnerungen an irgendwas mit Partei und Politik. Und ich hatte dann tatsächlich gar nichts damit zu tun, bis ich nach Holtensen gekommen bin und dann relativ schnell zur Kommunalwahl dann Karin Schulz auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Ich muss tatsächlich sagen, bis dato hatte ich damit nichts zu tun, geschweige denn auch irgendwie mal was von gehört. Ja, man ist selber früher immer zur Wahl gegangen und hat den eigenen Ortsrat im Dorf gewählt, aber trotzdem kann ich nicht behaupten, dass ich bei uns im Dorf irgendwie mal irgendwas damit zu tun hatte. Gar nichts. Und ich war auch nie mal bei irgendeiner Versammlung oder Ortsratssitzung oder irgendwas dergleichen. Naja, und es ist natürlich so, dass meine Fußstapfen sehr groß sind, in die ich getreten bin. Also in der Familie Mecke, zu der ich ja nun gehöre, hat Politik ja eine sehr lange Tradition. Und da waren es also sowohl die Väter als auch die Großväter, als eben auch meine Schwiegermutter, die das ja, egal wo, ob hier im Dorf oder in der Stadtpolitik, ja auch sehr geprägt haben. Und da hatte ich natürlich bis dato weder was von gehört, noch irgendwas von gesehen. Aber es ist toll, wie sehr einem das jetzt noch über den Weg läuft, weil natürlich viele Weggefährten auch jetzt politisch immer noch aktiv sind oder immer mal wieder dazukommen, die dann noch viel erzählen können. Und es hat mir am Anfang natürlich auch unheimlich den Weg bereitet, weil wie soll man sonst gewählt werden, wenn man vorher nicht aus dem Ort kommt oder einen überhaupt gar keiner kennt. Und das war wirklich schön, wie einfach es am Anfang war, in dieses Thema Politik dann hereinzukommen, weil einen eigentlich jeder erstmal eingeladen hat, das mit anzuschauen und mit anzugucken. Und ich bin auch so jemand, die schlussendlich gerne überall mithilft und mitmacht. Also ich bin einfach jemand, der sehr gerne ehrenamtlich überall mitarbeitet und versucht zumindest, Probleme zu lösen oder Lösungswege zu finden. Egal wo, ob privat oder eben politisch. Und deswegen ist mir die Entscheidung am Anfang jetzt auch nicht so schwer gefallen. Am Anfang dachte ich, ich komme niemals rein, weil ich auch nicht so weit vorne kandidiert habe. Daher war es dann doch sehr überraschend, wie schnell das dann tatsächlich am Anfang ging. Aber mittlerweile fühle ich mich da sehr wohl drin. Also es ist immer noch sehr faszinierend, wie vielschichtig die Probleme sind, die überall wieder aufploppen. Und man muss sich in viele Dinge natürlich immer wieder einarbeiten. Aber was ich einfach auch so schön hier gerade am Ortsrat ja finde bei uns, unabhängig davon, zu welcher Partei wir dazugehören, bisher haben wir immer einen Konsens gefunden. Wir können immer miteinander reden. Wir können auch Dinge, wo wir der Meinung sind, eine Partei hat die Idee eingebracht, dann wird trotzdem die andere Fraktion mit ins Boot geholt, weil wir dann schlussendlich nur dann stark sind, gegenüber der Stadt und der Verwaltung irgendwas auch durchzusetzen.
Ich finde es ganz, ganz spannend, wenn ich das so sagen darf. Ich habe es ja nun von Carla gehört, von deinem Schwiegervater, von Armin gehört, von Kalli gehört. Also diese, ne, ich habe es mal spaßeshalber das gallische Dorf genannt. Also dieses, wir sind für unseren Ort da, ganz egal welcher Fraktion wir jetzt angehören, wir versuchen das für unseren Ort durchzuboxen. Das finde ich schon bemerkenswert und dass das auch immer wieder erwähnt wird. Das ist so eine Geschichte, die mich echt begeistert, muss ich sagen.
Ist auch so. Und vor allen Dingen, das gibt es nicht oft. Also
ne, auch das habe ich gehört.
Ja, also ich hatte ja tatsächlich gar nicht die Idee, dass es was anderes geben könnte, weil ich natürlich auch nur diesen Ortsrat bisher kennengelernt habe. Aber jetzt gerade durch viel Wahlkampf, der überall ja stattfindet, hört man eben auch aus anderen Dörfern, wie es da so läuft. Und da ist ja wirklich bis zum größten Zickenkrieg unter den Fraktionen alles gegeben. Und das kann ich mir immer gar nicht vorstellen, weil das bringt einen natürlich nicht voran. Weder im Dorf, noch gegenüber der Verwaltung, noch, ich habe keine Ahnung, mal davon abgesehen, dass wir alle weiterhin im Dorf hier gemeinsam wohnen und leben. Und wir wollen ja alle spätestens bei der Kirmes uns wieder verstehen. Also, weiß ich nicht. Und das finde ich aber auch das Gute, dass man viele Ideen dann gemeinsam umsetzen kann. Und nur deswegen ist Holtensen ja auch da, wo es jetzt ist. Oder beziehungsweise daran wollen wir ja auch alle weiter arbeiten. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend immer wieder. Und daher muss ich tatsächlich sagen, war vorher politisch gar nichts da. Aber mittlerweile möchte ich es nicht mehr missen. Also gerade der Ortsrat, finde ich, ist wirklich spannend. immer wieder neue Problemfälle, die sich auftun. Dinge, mit denen man sich ja vorher auch nicht beschäftigt hat und wiederum aber auch Dinge, die man tatsächlich, wenn man nicht im Ortsrat sitzt, nur selten mitbekommt oder mithört. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man auch Leute hat, die tatsächlich im Stadtrat sitzen, damit man, bevor die Verwaltung wieder auf irgendwelche neuen Ideen kommt, tatsächlich auch immer mal wieder dazwischen reingrätschen kann und horchen kann oder sich von vornherein das kleine gallische Dorf wieder wappnet gegen irgendwelche neuen Ideen.
Gegen die neuen Ideen von außen.
Ja, ist so, genau. Weil da muss man ja tatsächlich immer sehen, wo man eben mit und in Holtensen auch bleibt. Damit wir eben auch hier tatsächlich so bestehen können, wie wir sind.
So, jetzt ist mir aber, ich will nicht sagen, ein Fehler unterlaufen. Ich habe aber vergessen, eine Frage zu stellen, die ich mir vorgenommen hatte, jetzt häufiger mal zu stellen. Du hast ja von deiner Heimat ein bisschen erzählt. Kannst du dich erinnern, was so dein Lieblingsgericht war, als du Kind warst?
Mein Lieblingsgericht?
Ja.
Na, jetzt wird's aber wirklich spannend. Also als typisches Kindergericht würde ich, glaube ich, sagen, Nudeln mit
Tomatensauce.
Mit Tomatensauce ging tatsächlich immer. Ja. Aber gruseligerweise habe ich ganz früh, und gruselig muss ich deswegen sagen, weil Kai jeden Abend beim Abendbrot die Krise kriegt. Mein Opa hat mit Vorliebe zum Kaffee Tomatenbrot gegessen. Kennt man hier, glaube ich, nicht. Aber es gab halt immer frisches Gersterbrot mit Butter und Tomatenscheiben obendrauf. Und ich war die Fraktion, die dann zwar ordentliche Esslöffel Mayonnaise obendrauf gepackt hat. Und wenn es etwas gibt, ohne das ich kaum leben kann, dann ist es tatsächlich Tomaten und Mayonnaise in jeglicher Konstellation. Und das schon als Kind. Also
haben wir wieder was Neues rausgekitzelt sozusagen, was der ein oder andere sicherlich noch nicht wusste.
Das möchte aber auch keiner wissen.
Ich glaube, der ein oder andere macht sich dann mal so ein Brot, wenn die Folge dann ausgestrahlt wurde,
genau, um
es auszuprobieren.
Bringe ich dir beim nächsten Mal mit.
Gut, sehr schön. Ja, okay, ehrenamtliche Arbeit im und für den Ort. Und jetzt stehen ja Kommunalwahlen an. Was sind so deine, was sind so eure Ziele für das nächste Wochenende ja schon? Das ist ja relativ frisch vor der Tür. Am 12. September wird der Ortsbürgermeister oder die Ortsbürgermeisterin gewählt, also der Ortsrat in Holtensen. Du bist ja jetzt schon 10 Jahre im Ortsrat.
Ja.
Ich festgestellt, 2011, Respekt.
Ja.
Und jetzt kandidierst du aber auch für den Rat der Stadt Göttingen, oder?
Genau. Habe ich allerdings tatsächlich bei der letzten Kommunalwahl auch schon.
Ja.
Und also Ziele finde ich immer wichtig zu formulieren, wobei ich sagen muss, dass sich diese Ziele bei uns im Ort ja schon seit Jahren viele immer dieselben sind. Also wir sind ja Gott sei Dank wirklich einen Schritt weiter beim Thema Kindergartenausbau. Das war seit vielen Jahren immer unser Ziel. Das haben wir jetzt ja in der letzten Periode tatsächlich mit wirklich vielen Mühen und vielen Gesprächen durchgeboxt gekriegt. Aber jetzt hapert es erstmal noch an der Umsetzung. Und das ist so etwas, was mir tatsächlich total wichtig ist. Also alles, was mit unserem Kindergarten zu tun hat, mit unserer Schule zu tun hat. Ich finde es wichtig, dass unsere Kinder weiterhin in Ellihausen zur Schule gehen können, dass wir auch weiterhin eine Busverbindung dahin haben. Und das sind alles so Dinge, die dann ja nicht mehr nur auf Ortsratsebene, sondern tatsächlich dann auf Stadtebene auch mitgelöst werden können und müssen. Und dafür finde ich es einfach wichtig, dass wir als Ortsrat, / als Ort eben weiterhin tatsächlich auch in der Stadt vertreten sind, weil das sind so Zahnräder, die immer wieder ineinander greifen. Und mit Karin Schulz, die das ja jetzt viele Jahre lang gemacht hat und auch noch, ich hoffe, eine Zeit lang machen wird, kandidieren wir jetzt eben zu zweit tatsächlich für den Stadtrat, um einfach, ich sag mal, je mehr Stimmen wir für Holtensen im Stadtrat bekommen, desto eher können wir eben auch an vielen Dingen arbeiten. Und das sieht man an der Entlastungsstraße, die tatsächlich damals ja mit dem Ortsrat gekommen ist und immer eben in der Verbindung mit der Stadt. Und das sind so Dinge, die ich finde, die wir einfach auch im Blick behalten müssen. Unsere Spielplätze, die ja Gott sei Dank alle beide noch da sind, das aber immer wieder zur Disposition steht bei der Stadt. Ob das nun weiterhin so ist oder nicht ist. Und ich finde, da muss man einfach vieles erhalten. Mhm. Parallel dazu finde ich, weil es ja auch immer für die Leute wichtiger wird. Ich weiß nicht, bist du schon mal mit dem Fahrrad aus Holtensen rausgefahren?
Ja, doch öfter schon.
Mhm. Mhm. Stocke Duster, ne?
Sehr häufig,
ja. Richtig. Und da frage ich mich immer, warum die Stadt da tatsächlich so auf der Bremse steht, dass man da nicht Dörfer dann auch attraktiver macht, / es den Leuten einfach attraktiver macht, mit dem Fahrrad wiederzufahren. Weil meine Kinder fahren ehrlich gesagt auch im Winter nicht besonders gerne morgens um 7:15 aus dem Ort raus, wenn es wirklich ja sehr duster ist. Mhm. Und das ist ja egal in welche Himmelsrichtung. Also egal, ob wir zum Holtenser Berg raus wollen, ob wir zur Königsallee raus wollen oder zu Sartorius raus wollen. Es ist egal wo.
Stimmt, es ist alles dunkel.
Es ist alles dunkel. Und ja. Das sind so Dinge, die wir schon immer mal wieder angeregt haben. Deswegen ist es jetzt nichts Neues. Aber es sind einfach Dinge, die wir weiterhin im Auge behalten müssen, / tatsächlich auch forcieren müssen. Und das sind so Dinge, die ich tatsächlich hoffe, dass wir sie in den nächsten Jahren erhalten, dann eben auch weiter voranbringen können.
Ja, wir wollen hoffen, dass es nicht so lange dauert, wie Karl Wille für die Ortsumgehung
gekämpft hat.
Über 30 Jahre.
Und das da hoffe ich nicht.
Doch mal ein paar Entscheidungen etwas eher getroffen werden.
Ja. Aber deswegen ist es eben auch immer wichtig, dass man nicht nur den Ortsrat hier im Blick hat, sondern tatsächlich auch zusieht, dass man Leute findet, die auch für den Stadtrat kandidiert. Obwohl das wirklich nochmal sehr viel mehr Arbeit ist. Ich habe in den letzten Jahren die Chance gehabt, den Stadtrat mal mit reinzuschnuppern, weil ich für den Jugendhilfeausschuss als kooptierendes Mitglied berufen wurde und dort tatsächlich 3 Jahre lang auch mitgearbeitet habe. Das war wirklich gut, weil da geht's um Kindergärten und Schulen. Deswegen konnten wir das hier alles so ein bisschen anschubsen. Und daran sieht man immer wieder die Verzahnung. Das ist egal, ob es der Bauausschuss ist, wenn es um irgendwelche Neubaugebiete geht oder Straßen geht. Es ist ja Kindergärten und Schulen, wenn es jetzt um Lüftungsanlagen geht. Und da wollen wir zwar im Ortsrat und können immer viel anregen, aber entschieden wird es dann schlussendlich im Stadtrat. Und dafür braucht man die Leute da. Und deswegen ist das genauso wichtig, tatsächlich, wie der Ortsrat hier vor Ort.
Das klingt sehr einleuchtend. Und ist ja auch in den vergangenen Jahrzehnten häufig so gelaufen, dass die Menschen, die für Holten sind, im Rat der Stadt in Göttingen waren, auch viele Dinge bewegen konnten.
Genau.
Ja. Hast du eigentlich ein Vorbild? Gibt es jemanden, wo du sagst, oh, die oder derjenige hat mich beeindruckt, hat mich geprägt?
Also dadurch, dass ich vorher ja mit Politik wenig zu tun habe und
vielleicht gar nicht mal politisch, sondern insgesamt im Leben, wo du sagst.
Also so komisch es klingt, in vielen Dingen sicherlich meine Eltern, weil sie sind immer noch verheiratet. Was in der heutigen Zeit ja, finde ich, auch schon viel ist. Sie haben einen tollen Betrieb aufgebaut und waren trotzdem eben auch ehrenamtlich beide immer sehr aktiv. Und was ich toll finde, dass sie mit mir und meinen beiden Geschwistern Kinder erzogen haben, / jetzt unterwegs sind, die alle drei sehr selbstständig sind und alle drei aber auch immer dieses Thema Ehrenamt, wie kann ich mich mit einbringen, wie kann ich helfen, immer weiter mitgelebt haben oder immer noch mitleben, ja Gott sei Dank. Und meine Eltern sind beide noch relativ jung, also sie sind Ende 60 und haben bald tatsächlich 8 Enkel. Kinder. Das heißt, bei uns ist es schon immer ziemlich
turbulent,
wenn wir alle aufeinandertreffen. Aber es ist total toll. Also dieses Thema Familie, Miteinander, dass sich das so nach außen geprägt hat und auch dieser familiäre Zusammenhalt tatsächlich so toll ist. Das hoffe und wünsche ich mir auch für meine eigenen Kinder, dass die tatsächlich auch weiterhin, wenn sie älter werden, diesen Zusammenhalt untereinander und miteinander in der Familie auch weiterhin so haben und so leben. Das ist schon ein Vorbild, finde ich.
Ja, schön. Gibt es denn ein Lebensmotto?
Ja, erstmal alles versuchen, scheitern kann man immer und... Ich finde es nicht schlimm, irgendwas auszuprobieren. Also ich bin tatsächlich jemand, der ganz viel macht und wagt, wo manche von außen am Anfang unglaublich den Kopf drüber schütteln. Und es gibt ganz viele Dinge, die ich auch nicht kann, habe ich auch festgestellt. Aber das finde ich nicht schlimm. Also ich finde, man kann tatsächlich alles probieren.
Und also immer einmal mehr aufstehen als hinfallen,
ja,
sozusagen.
Definitiv. Also meine Lieblingsgeschichte dazu ist, relativ am Anfang, als Kai und ich uns kennengelernt haben und das Getreidelager da unten gebaut wurde, war ich morgens um 5 mit unten, weil ich sozusagen diejenige war, die den PC und die ganze Anlage bedient hat. Und Kai ist draußen Stapler gefahren und hat das Getreide eben verladen. Und dann musste er weg. Ich weiß heute nicht mehr warum, aber es war irgendwas Dringendes, warum er morgens um 5:30 leider weg musste. Und dann stand ich da mit dem charmanten LKW-Fahrer alleine und konnte mir jetzt überlegen, was ich mache. Und ich bin zwar schon vieles gefahren, aber...
Noch keinen Stapler
vorher. Nein, also wirklich nicht. Und gut, so viele Hebel gibt es nicht, also habe ich mich auf diesen Stapler draufgesetzt, habe gedacht, man kann es ja wenigstens mal probieren. Naja, die ersten 3 Versuche mit dieser Schaufel in diesem riesengroßen Getreidehaufen waren also wirklich kläglich. Und das muss so kläglich gewesen sein, dass der LKW-Fahrer sich neben mich gestellt hat, sein Käppi abnahm und sagte, soll ich dir mit meinem Käppi helfen, dann geht's, glaube ich, schneller, als wenn du das machst.
Das ist ja frech.
Ja, definitiv. Und es gab die Alternative, gut, dann hat er halt Pech gehabt und wir warten, bis irgendwer wiederkommt, der halt diesen Stapler fahren kann. Oder ich versuch's einfach weiter. Ja, und irgendwann nach einer Stunde hatten wir diesen doofen LKW dann voll und er konnte abfahren. Aber danach konnte ich Stapler fahren. Und danach habe ich auch jeden LKW verladen. Und ehrlich gesagt geht mir das mit allem so. Und dann sollen sie halt erstmal komisch gucken. Ich finde, man kann es ja wenigstens erstmal versuchen. Also nur, weil das jetzt nicht unbedingt das Staplerfahren mein Metier ist. Oder um es jetzt ganz salopp zu sagen, ich als Frau da vielleicht nichts zu suchen habe. Blonde Haare dann auch noch oben drauf. Weiß ich nicht. Also ich finde, man kann es probieren. Also ich spiele ja auch mit dir Tennis, obwohl ich es wirklich nicht kann.
Ja, gut.
Und bin jedes Mal wieder Opfer auf der anderen Seite.
Ja. Ne? Da eint uns was. Ich bin ja auch kein gelernter Tennisspieler.
Nein, aber du kannst es definitiv besser als ich. Aber ich finde, warum denn nicht? Also A, macht es ja Spaß. Bei uns beiden ist es eh kein Ernst, wenn wir uns da duellieren. Aber auch bei vielen anderen Dingen. Wer es nicht versucht, weiß nicht, wie es hinterher ausgeht.
Von daher,
mein Gott.
Kriegt man denn mit drei, Gott sei Dank hören die Jungs ja nicht zu, aber mit drei Kindern in einem, sagen wir noch, relativ jungen Alter, plus Betrieb, plus Buchführung, plus Politik, plus Junggesellenvereinigung im Herbst und, kriegt man das alles unter einen Hut?
Ja, mal mehr, mal weniger. Also es funktioniert alles irgendwie. Sicherlich weit entfernt von perfekt. Den Anspruch habe ich aber auch nicht.
Das ist ja nicht schlimm.
Nö. Und manche Dinge müssen einfach funktionieren. Also ich sag mal so, in der Erdbeerzeit, da fragt keiner danach, wie es läuft und wie es klappt und wie es geht. Und was ich tatsächlich auch in Holtensen festgestellt habe und in den letzten Jahren gelernt habe, dieser Zusammenhalt, den wir im Ortsrat haben, den gibt es ja im ganzen Dorf. Und ich finde es einfach toll, wie viel Unterstützung man in dem Moment bekommt. Und mittlerweile ist es so, dass viele von vornherein ja sehen, was wir da zu tun haben und dann sagen, Mensch, können wir nicht mehr hier oder können wir da mal mit anpacken oder wo braucht ihr mal Hilfe? Ich scheue mich aber auch nicht einfach mal, den einen oder anderen zu fragen, Mensch, kannst du jetzt mal, oder ich bräuchte da und da mal Hilfe oder, ne? Kannst du mal dieses Wochenende mir irgendwie mit aushelfen? Und dadurch haben wir einfach einen tollen Freundeskreis hier im Ort, aber eben doch viele, die hier eben mit sind, die alle im Zweifel mal mit zupacken. Und ja, darüber ist es irgendwie möglich. Mhm. Ne? Und mit meinem Schwiegervater und Edda als seine Lebensgefährtin, die sind eine unheimliche Stütze, gerade mit den Kindern gewesen in den letzten Jahren. Also wenn irgendjemand Opa und Oma abgöttisch lieben, dann diese drei. Und die haben uns natürlich unheimlich viel abgenommen mit den Kindern. Und die gehen da bis heute gerne hin. Und ohne die hätte ich, also weiß Gott nicht, gewusst, wie ich das hätte hinkriegen sollen.
Ja, das wird dann schwierig.
Genau. Ich, ja. Ja. Ne? Und dann mal mit dem einen oder anderen, die eben auch mal die Kinder nachmittags mitgenommen haben und mit bei uns auf dem Betrieb waren, die werden dann ja mal gleich alle mit eingegliedert in die Familie und gehören dann da gleich mit zu. Aber das finden ja auch viele toll. Also weil in der Erdbeerzeit sitzen dann da eben auch gerne mal 12 oder 15 Leute beim Mittagessen. Das fanden alle, die dafür kochen mittlerweile mit. Also das sind eben auch viele hier aus dem Ort, die mir helfen und sagen, Mensch, wenn du mal in der Erdbeerzeit mal einen Topf Tomatensauce brauchst, wo wir wieder da sind, dann sag Bescheid, ich koche dir mal einen Topf Tomatensauce für ein Wochenende, wenn es zu stressig wird. Und die mussten sich an die Mengen auch erstmal gewöhnen. Eine ganz neue Herausforderung für alle. Aber nur dadurch geht das. Also dadurch, dass es so viele sind, die uns mit unterstützen und dieser Zusammenhalt einfach da ist und man halt hin und wieder mal links und rechts ein Auge zukneift, was halt dann auch nicht geht. Aber wir sind stets bemüht.
Das kenne ich bei mir aus der Schule.
Ja.
Ihr habt ja einmal im Jahr so eine ganz tolle Veranstaltung bei euch auf dem Hof, den Weihnachtsmarkt, der immer, glaube ich, heiß geliebt wird. Früher, glaube ich, mal 2 Tage ging, bis man gesagt hat, ja, nee, das tun wir uns nicht 2 Tage an, wir machen nur 1 Tag. Ist da eine Chance, dass es zumindest den in diesem Jahr wieder gibt? Oder wird das auch ein Corona-Opfer wie die Kirmes?
Also ich habe auch letztes Jahr ja schon in den Gemeindebrief reingeschrieben, wir sind frohen Mutes und hoffen, dass wir ihn veranstalten können. Und genauso sehe ich das im Moment auch. Also ich finde, wir können ja im Moment einfach noch gar nicht vorhersagen, was im November passiert. Deswegen mag ich ihn ehrlich gesagt im Moment auch noch nicht absagen, weil es ja auch noch mal eine viel kleingliedrigere Veranstaltung ist als eine Kirmes, wo ja auch viel von extern mit organisiert werden muss. Ob es die Spielmannszüge sind oder wie auch immer, da ist es, glaube ich, deutlich schwieriger, sowas über so eine lange Zeit vorweg dann spontan noch abzusagen. Aber dadurch, dass der Weihnachtsmarkt, da sind wir wieder bei wir im Dorf, das sind ja auch alles Vereine aus dem Dorf, die meine Schwiegermutter mal ins Leben gerufen hat, diese Veranstaltung, und gesagt hat, wir wollen etwas vom Dorf fürs Dorf tun. Und dadurch sind ja alle Vereine, die wir in Holtensen haben, die eben daran mitgestalten und diesen Weihnachtsmarkt dann eben auch mitbeleben. Und dadurch, dass es jetzt die Vereine sind, ist es da dann ja relativ spontan möglich zu sagen, Mensch, Ende Oktober ist absehbar, wir können es machen.
Ja.
Dann mobilisieren wir, glaube ich, im Dorf alle Kräfte, die wir haben, weil wir alle danach lechzen, mal wieder irgendetwas gemeinsam zu machen. Und seien es dann die 3G-Regeln, da werden wir auch noch alle mit auskommen. Und wenn wir sehen, dass leider nichts vorhersehbar ist, dann funktioniert es halt nicht.
Ja.
Aber ich werde ihn jetzt definitiv noch nicht absagen. Ich bin sehr frohen Mutes.
Sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir ja vorhin gelernt, dass so der bahnbrechende Kontakt zwischen Kai und dir auf der Kirmes, wenn auch fernmündlich, passiert ist. Was bedeutet denn die Kirmes für dich? Außer einer Menge Arbeit.
Ja, also ja, es war eine Menge Arbeit. Mich fasziniert bis heute am meisten der Umzug. Ich finde das total toll, was die unterschiedlichen Gruppierungen, Grüppchen, Vereine jedes Jahr hier auf die Beine stellen, mit wie viel Mühe und Liebe im Detail, ne, euch vor allem auch immer ganz weit oben mit, was da tatsächlich mit auf die Beine gestellt wird. Auch wenn ich das sehe, was wir doch hier ein relativ kleines Dörfchen jetzt sind im Vergleich zu vielen anderen Dörfern, finde ich es faszinierend, wie man überhaupt 3 Tage so bespielen kann und wie viele Leute daran immer noch teilnehmen, beziehungsweise jetzt ja auch in den letzten Jahren es wieder noch viel mehr Zuspruch gemacht hat. Und ich finde immer, auf der Kirmes unterhält man sich mit Leuten, die man sonst ein ganzes Jahr lang nicht gesehen hat. Das finde ich toll. Also wo bringt man mehr Leute auf einen Nenner und sei es auf ein Bierchen an der Theke, die sonst den Rest des Jahres wenig bis gar keine Zeit haben, mal mehr als 2 Worte miteinander zu reden. Und ich finde, das macht unsere Kirmes einfach aus und auch so lebendig. Also zum einen die Leute, die es mitgestalten, die mit so viel Herzblut an die Sache rangehen, als eben auch die vielen, die dort sind und sich alle mal miteinander unterhalten. Also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt so schnell in diese Dorfgemeinschaft hineingewachsen wäre, ohne so etwas wie die Kirmes. Weil man natürlich viel schneller mal zum Du kommt beim Bierchen an der Theke und viel schneller mal ein paar persönliche Dinge miteinander austauscht. Das Einzige, was ich immer noch lernen muss, sind die Familienverquickungen hier im Dorf. Das wird, glaube ich, auch, ich weiß nicht. Also ich habe mir schon viele Chroniken angeguckt, aber das habe ich bis zum letzten FF.
Das wird auch schwierig.
Immer noch
ich wollte gerade die Empfehlung zum Familienbuch der Ortsheimatpflege machen, aber ich höre ja raus, dass du schon mal reingeguckt hast.
Ja, wir haben tatsächlich auch unseren eigenen Stammbaum, hat Hans Werner mal aufgearbeitet, wirklich bis, ich habe keine Ahnung, wohin zurück. Das ist total faszinierend.
Das ist schon spannend, ja.
Und toll, dass es sowas gibt. Und da sind wir wieder dabei, bei dem, was hier tatsächlich im Dorf möglich ist.
Ja, sehr schön. So, jetzt gucke ich mal auf meine Stichpunktliste sozusagen.
Das ist schon so viele Geheimnisse. Haben alles abgearbeitet.
Ich fürchte es.
Du wunschlos glücklich. Ich meine, 5000 Wörter für heute noch losgeworden. Nee,
ganz noch nicht. Wir kommen noch zum Abschluss zu der Rubrik Entweder oder.
Oh Gott.
Und zwar ganz kurz und knapp bitte. Mhm. Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Bier oder Wein?
Nacheinander.
Sehr gut. Fisch oder Steak?
Steak.
Rührei oder Spiegelei?
Spiegelei.
Chips oder Schokolade? Du kannst auch beides sagen, ist okay.
Das kann man sogar zusammen essen.
Hund oder Katze?
Hund.
Schokolade oder Gummibärchen?
Schokolade.
Tattoo oder Piercing?
Weder noch.
Gold.
Bin ich raus.
Gut. Gold oder Silber?
Gold.
Rock oder Popmusik?
Beides.
Jetzt kommen die spannenden Dinge. Singen oder tanzen?
Tanzen. Ich kann gar nicht singen. Null.
Ach so, dann Buch oder Hörbuch?
Buch.
Warm oder kalt?
Kalt.
Geld oder Liebe?
Liebe.
Berge oder Meer?
Beides.
Früh oder Spätaufsteher?
Früh, richtig früh.
Duschen oder baden?
Duschen.
Kochen oder bestellen?
Kochen.
Land oder Stadt?
Land.
Sehr schön. Ja, dann sage ich mal vielen Dank an der Stelle, liebe Mareike. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr informativ, dass du heute auch Gast beim Dorfgeflüster warst. Wünschen dir weiterhin viel Spaß bei deinen Aufgaben, bei den Dingen, die du dir vornimmst. Und ich hoffe, dass wir uns dann zumindest auf dem Weihnachtsmarkt dann mal auf dem Glühwein treffen können.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Das war Mareike Mecke, Mitglied des Ortsrates Holtensen. Vielen Dank.